für mich ist es ja dieses, wann Anpassung zur Unterwerfung wird oder wann sie sich pervertiert. Also wenn man nicht mitdenkt, warum man gewisse Dinge tut. Also ich kann mich ja Gruppen anschließen, ich kann mich auch sogar unterwerfen, also ich kann es auch voller Lust mich unterwerfen, aber ich muss halt wissen, warum ich es tue und auch dann dafür gerade stehen, wenn ich es tue.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Solmaz Korsand und viele der Hörerinnen und Hörer werden sie ohnehin kennen. Sie ist ja schließlich ebenfalls eine der Hosts dieses Podcasts. Warum habe ich sie heute dann eingeladen? Sie hat vor kurzem ihr zweites Buch veröffentlicht mit Namen Untertan von braven und rebellischen Lemmingen. Und ich will unbedingt mit ihr darüber reden. Deswegen, hallo Solmaz, schön, dass du heute da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du kennst das ja. In diesem Podcast gibt es zu Beginn immer die Transparenzpassage. Die ist in unserem Fall jetzt nicht unwichtig, weil erstens sind wir eben beide Hosts dieses Podcasts und zweitens kennen wir einander schon sehr, sehr lange.
So lange.
Sehr lange, die Hälfte unseres Lebens wahrscheinlich. Also wir haben begonnen beim Datum gemeinsam und dann immer wieder.
Genau, also 20 Jahre? Nein, Entschuldigung, wir sollen keine Jahreszahlen nennen. Ja, genau, also ungefähr okay so, ja.
Genau, aber jedenfalls, wir sind schon sehr lang befreundet, immer auf dem Laufenden geblieben. Aber unser erster gemeinsamer Podcast.
Genau.
Genau. Und die zweite Frage ist, bist du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig?
Nein, bin ich nicht.
Gut, dann reden wir mal über dein Buch. Bevor wir da in die Tiefe gehen, wollte ich dich fragen, ob du mal für die Hörerinnen und Hörer die Grundthese von deinem Buch ein bisschen verdeutlichen kannst. Mhm. Also worum geht's?
Also es ist im Prinzip eine essayistische Analyse oder eine analytische Essay über Anpassung, Unterwerfung und aber auch alle Formen der Anpassung, die das Menschsein neutralisieren, vor allem. Also weil das irgendwie für mich der Angelpunkt von allem war, was mich interessiert hat. Weil mich immer viele in Interviews dann fragen, so ist Anpassung gut oder schlecht, sage ich immer weder noch. Es ist ein menschliches Phänomen, das ich versuche zu beschreiben und das aber auch in einer Art zu beschreiben, die ich spannend finde. Das heißt, dass ich sehr viel zwar aus Politik, Philosophie, aber eben auch aus der Literatur, aus Filmen, aus Serien mit reinnehme und so quasi so ein Potpourri an einem Spektrum von Anpassung quasi zeige, dass das möglich ist. Und deswegen sage ich auch die braven und die rebellischen Lemminge. Mhm. Also, und das ist, glaube ich, für viele ein bisschen so ein finden sie ein bisschen strange, wenn ich von rebellischen Lemmingen spreche, aber dass eben Anpassung auch ein Akt der Rebellion sein kann.
Mhm. Dieses Thema Anpassung, eben wie du sagst, du hast das als neutrale Beobachterin eigentlich hergenommen und versucht zu beschreiben und zu analysieren. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen und wie war die Recherche? Wie bist du das angegangen?
Der Grund, warum ich es überhaupt geschrieben habe, ist, glaube ich, weil es mich halt sehr stark begleitet. Ich, jemand, der in Österreich oder in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, gehöre ich halt zu der Gruppe von Leuten, die sich immer die Frage gestellt hat, warum, also wie tickt eine Gesellschaft, die eigentlich fast ausschließlich aus Nachkommen von Tätern beziehungsweise Ermöglichern des Naziregimes besteht. Und das ist halt immer, glaube ich, eine sehr harte Ausgangslage, wenn man eine Gesellschaft unter dieser Brille sieht. Aber ich sehe sie unter dieser Brille und ich finde, es müsste auch von der Politik und von Medien und von Kultur auch viel stärker aus dieser Brille betrachtet werden, weil das auch der Gesellschaft viel mehr in die Verantwortung nimmt, weil ich es halt wahrscheinlich zu den Journalisten zähle, die halt diese Wahlergebnisse, die wir immer wieder haben, einfach nicht akzeptieren kann und ich nicht aufgrund der Partei natürlich, aber auch aufgrund ich sehe das nicht ein, warum Wähler gewisse Parteien wählen, die Menschenverachtendes von sich geben.
Also du meinst quasi, dass der Blick in die Vergangenheit hier wichtig ist für die Blick in die Zukunft.
Richtig, genau. Und ich finde, dass das ist das Verantwortungsbewusst, das ist das berühmte, abgedroschene Nie wieder. Und ich finde, es ist viel zu wenig präsent in der Gesellschaft. Und ich weiß schon, es sagen alle, jetzt kommen sie wieder mit dieser Vergangenheitsbewältigungsgeschichte. Aber dadurch, dass wir halt die Wahlergebnisse haben, die wir haben, denke ich mir, okay, es ist offenbar genau nichts angekommen. Also finde ich es insofern relevant. Also, ja.
Wie niederschmetternd war denn die Recherche?
Gar nicht.
Sehr gut.
Also nein, weil ich glaube, wahrscheinlich, weil ich eh schon gewisse Erwartungen habe und hatte. Also ich glaube eher so die Aspekte, die mich selbst, also dieses, weil ich glaube, das kamen wir beide also aus dem Journalismus, dass wir schon also nicht diesen vollkommenen Tunnelblick auf ein Thema haben, sondern schon versuchen, verschiedene Seiten reinzubringen. Also ich fände es jetzt vermessen zu sagen, ja, ich versuche alle Seiten reinzubringen, weil das schaffe ich nicht. Aber gerade, dass dieses das Thema, dass Anpassung auch Rebellion sein kann, also dass das bei mir auch so mal klicken musste und dass ich es auch als Ermächtigung sehe, das fand ich irgendwie schön, dass ich es auch aus dem Blickwinkel drin habe irgendwie. Also da war so ein gewisser Überraschungsmoment für mich selbst.
Ich fand das ganz interessant, weil nachdem ich es gelesen hatte, fühlte ich mich recht schlecht. Also nicht, weil es nicht total super geschrieben ist und wahnsinnig interessant, sondern weil es mich extrem an meine Jugend erinnert hat. Und ich komme aus einer Familie, die zugereist war am Land. Ich war immer ein Außenseiter. Ich wurde immer, also ich hatte immer diese Außenseiterrolle und habe immer Freunde gesucht oder sehr lange. Und für mich war quasi sehr interessant in Bezug auf dein Buch, dass ich damals gelernt habe, eigentlich, glaube ich, sehr gut gelernt habe, mich anzupassen. Mhm. Also diese Außenseiterrolle hat mich dazu gebracht, dass ich immer dazugehören wollte und versucht habe, mich bewusst in bestimmten Situationen anzupassen. Mhm. Und deswegen meine ich auch, dass Anpassung ist halt immer so die Frage, aus welcher Perspektive sieht man es.
Genau,
ja?
genau. Eben das ist dieses, genau, und das war mir auch wichtig, dass es irgendwie drin ist, dass das so ein Überlebensmechanismus ja auch ist. Und zwar nicht, aber nicht nur für die Starken oder für die Opportunistischen, damit sie weiterkommen und damit sie irgendwie Profit gewinnen, sondern auch für die Schwachen, die halt in irgendeiner Weise ihre Haut retten müssen und um quasi ihren eigenen Weg gehen zu können, auch wenn sie das jetzt vielleicht im ersten Moment in der Form gar nicht so wollen. Also ich bringe halt das Beispiel von Édouard Louis, diesem französischen Schriftsteller, der ja aus der Unterschicht kommt, der für seine Homosexualität verprügelt wurde und der quasi als erster in seiner Familie dann das Gymnasium abgeschlossen hat, auf die Elite-Uni gegangen ist und dann halt zu einem Star des französischen Literaturbetriebs geworden ist. Und der schreibt in Anleitungen anderer zu sein, diese ganze Anpassungs-Odyssee, die so grausam ist, weil er ja alles an sich verändert. Also er ändert seine Zähne, seinen Namen, seinen Haaransatz und auch die Art, diese Art, wie er lacht und niest. Und also das fand ich für mich so schmerzhaft, dass du merkst, wie weit die Selbstverleugnung geht, damit du irgendwo mitspielen kannst und mit dabei sein kannst. Und gleichzeitig, eben, man kann es das abwehren und das irgendwie ekelhaft finden und auch man kann es aber auch irgendwie bewundernswert finden. Also ich wünsche mir für niemanden, dass er das tun muss, um seine eigene Identität leben zu können. Aber ich fand es trotzdem irgendwie bewundernswert, diese Beispiele, weil sie ja versuchen, mehr oder weniger ihren Weg zu wählen, also selbstbestimmt zu wählen.
Ja, und die Frage ist auch, ab wann ist Anpassung quasi schlecht? Na, weil ich meine, im Grunde, wir passen uns ja alle ständig an. Wir leben in einer Gesellschaft voller Anpassung. Genau, also wir zahlen alle unsere Steuern, wir halten uns alle an gewisse Gesetze. Gesetze. Natürlich. aber insofern ist Anpassung ja auch das, was gewünscht ist, damit eine Gesellschaft überhaupt funktioniert.
Genau.
Nur schlecht wird sie dann eben, wenn sie einfach
blind. Also wenn dieses, also blind ist insofern, ja genau, also Anpassung ist insofern, also wir brauchen es als Gesellschaft, wir brauchen den Kompromiss, um überhaupt funktionieren zu können. Und eben, das meine ich, es ist nicht schlecht oder nicht gut, es passiert einfach. Also es ist gegeben. Und für mich ist es ja dieses, wann Anpassung zur Unterwerfung wird oder wann sie sich pervertiert. Also wenn man nicht mitdenkt, warum man gewisse Dinge tut. Also ich kann mich ja Gruppen anschließen, ich kann mich auch sogar unterwerfen, also ich kann es auch voller Lust mich unterwerfen, aber ich muss halt wissen, warum ich es tue und auch dann dafür gerade stehen, wenn ich es tue. Also gerade, weil ich anfangs wieder diese Wahlentscheidungen immer wieder erwähne und weil mir das einfach wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass das immer so gern unter den Tisch gekehrt wird, dass gerade im Journalismus wir über Jahre mitbekommen haben, wie gerade Wähler von der FPÖ infantilisiert werden, weil sie nicht wissen und aus Protest und all diese bescheuerten Erklärungen, so als ob sie die einzige Wählergruppe ist, die nicht weiß, was sie tut, aber alle anderen wissen es. Und dass dieses Image der Verführten, das hat mich immer abgestoßen, weil ich mir denke, Also ich habe wahrscheinlich ein sehr, sehr, ich eigentlich ein sehr positives Menschenbild, weil ich mir denke, dass jeder in der Lage ist, selbstbewusst seine Entscheidungen zu treffen und selbst zu denken und ein mündiger Bürger zu sein. Und daher kann man ihn auch in die Pflicht nehmen, wenn er gewisse Entscheidungen trifft. Also das finde ich, dass man das durchaus machen kann. Also also in dem Moment, wo jemand die AfD wählt oder die FPÖ und dann sagt, ja, ich wusste ja nicht, dann kann man ihn in die Pflicht nehmen, weil er mit dieser Wahlentscheidung ja auch bestimmt, wer politische Macht in einer Gesellschaft hat und damit halt auf uns alle was für uns alle Auswirkungen hat.
Also geht es eigentlich auch mehr um die Reflexion und die Wahrnehmung.
Genau. Also es ist dieses sich selbst halt einfach kritisch betrachten und halt sich nicht rausreden und halt dazu stehen, wenn man Scheiße baut.
Ja.
Also ja.
Und es nicht so bequem zu machen, indem man einfach sagt, man wurde halt dazu irgendwie gebracht oder es hat einen eben jemand verführt.
Genau. Also das ist dieses eben, weil ich mir immer denke, auch diese, also weil mich diese Führungspersönlichkeiten vielleicht niemals interessiert haben, weil ich mir denke, eben eine Führungspersönlichkeit ist für mich halt ein Wahnsinniger. Hm. Und sobald du halt erst, die Gruppe macht den ja erst zu dieser politischen Figur, den bejubelt, den applaudiert, den wählt und davor ist er eben ein Fall für die Klaps in den meisten Fällen. Also in manchen Fällen. Trump.
Wie ist das eigentlich bei dir? Was hast denn du über dich gelernt? Oder hast du quasi während der Recherche dich selber auch ein bisschen abgeklopft und deine Geschichte auf Lemming-Momente oder auf deine Wahrnehmung?
Also ich habe es versucht zu abstrahieren, weil ich nicht so ein Fan von also persönlichen Anekdotensammlungen oder so bin. Aber ja, das ist immer die erste Frage, die immer kommt. Wann war dein Lemming-Moment? Und ich denke mir so, ich habe wie viele auch sehr viele Lemming-Momente. Also in der Kindheit definitiv. Das kommt am Anfang kurz vor. Also das wie man sich, aber eben das, also da, wo ich mich als 7-8-Jährige gegenüber einer Freundin nicht loyal verhalten habe. Und mit loyal, also ich finde Loyalität auch irgendwie schwierig, weil ich finde nicht, dass man einer Person loyal sein muss.
Und nicht bedingungslos.
Also, aber ich wusste, dass das, was ich getan hatte, also dass ich sie nicht geschützt habe vom Dissen der anderen oder so, obwohl sie meine Freundin war. Das wusste ich schon als 7-Jährige, dass das falsch war. Das meine ich. Also man muss ja nicht einmal Philosophie studiert haben oder irgendetwas,
damit man einen richtigen Kompass hat.
Damit man dass man eben weiß, was moralisch irgendwie richtig, was anständiges Verhalten ist. Und das finde ich eben, das meine ich auch mit dem sich rausreden. Mhm. Also jedes Kind weiß, dass du andere so behandelst, wie du behandelt werden möchtest. Ja. Das ist eine ganz simple Regel. Und ansonsten, ja, also Lemming-Momente sind wahrscheinlich, also alles eigentlich, was mit Selbstvermarktung auch zu tun hat. Also auch was das Buch angeht, aber auch was wir im Journalismus halt seit längerem erleben. Also als wir zwei angefangen haben, war ja Social Media jetzt nicht so, also ich glaube, es gab es gar nicht, oder? Also Facebook oder so, das gab es. Aber also ich kann mich erinnern, dass ich mich sehr lange geweigert hatte, beispielsweise auf Twitter zu gehen, weil ich es wirklich dumm fand. Also in demokratischen Gesellschaften finde ich es dumm. In repressiven verstehe ich es, weil die Gatekeeper-Funktion von Diktaturen quasi ausgeschaltet ist und man Informationen bekommt. Aber ich finde, es hat nicht das Beste in den Menschen herausgebracht. Und ich habe sehr viele Menschen, die ich anfangs eigentlich aufgrund ihrer Arbeit respektiert habe, dann, wenn du sie auf Twitter halt mit diesen, in der permanenten Selbstdarstellung siehst, dann verlierst du dann halt auch irgendwie den Respekt.
Aber da habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass das ein Stein war, der dann so ins Rollen gekommen hat und die Menschen mitgerissen hat. Weil am Anfang, erinnere ich mich schon, war ich sehr gern auf Twitter und ich habe total viele Informationen hergekriegt und total viele neue Gedanken oder Sichtweisen auf Themen, die ich vorher jetzt so für mich nicht hatte. Egal ob gut oder schlecht, aber einfach so für mich zum Filtern. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl, ist das so losgetreten worden und dann ging es immer mehr um sich produzieren und kann da irgendwie, nicht Skandale, aber schon irgendwie, weißt du, je lauter du schreist, desto mehr Klicks, desto mehr Aufmerksamkeit und so. Also irgendwie haben wir es vielleicht in die falsche Richtung gedreht, ich weiß nicht, ja.
Stimmt, dadurch, dass ich nicht in der Anfangsphase dabei war, habe ich nie die guten alten Zeiten miterlebt. Ich hatte immer den Eindruck, es war so ein, Gott, es ist immer nur das Schielen nach Followern und eben, aber dadurch, dass es im Journalismus jetzt so eine Währung auch geworden ist, also auch was, also früher waren ja auch nicht, es gab keine Bilder von den Autoren bei den Texten. In manchen, also der Economist hat ja immer noch keine Bylines, wer die Namen der Autoren sind. Also da ist es so bescheiden oder so unsichtbar, dass halt die Marke des Produkts im Vordergrund steht. Nicht, dass ich das jetzt auch geil finde. Ich finde schon wichtig, wenn ich einen Text schreibe, dass der schon von mir markiert ist. Aber
ja, oder dass wenn ich ihn lese, ich schon auch weiß,
wer es geschrieben hat, genau. Also das finde ich, das finde ich schon okay. Also diesen, also von mir ist diese Form der Eitelkeit, was ich jetzt, ja. Aber es hat sich halt echt übersteuert einfach. Also wie oft ich miterlebt habe in Redaktionen, dass Personen angeheuert werden, also richtige Anstellungen bekommen haben, weil sie viele Follower haben. Das ist halt eine Influenzisierung des Journalismus und das halte ich für krank. Also es hat nichts, das bedeutet, das sagt nichts aus über die Recherchefähigkeit der Person, wie sie denken können, wie sie fragen können, wie sie Texte schreiben können oder Fernseh-, Radiobeiträge machen können. Es ist einfach nur, dass du halt deine Reichweite erhöhen willst. Und das ist halt auch vielleicht der Ohnmacht der Branche geschuldet.
Und du meinst, das ist quasi eine Art der falschen Anpassung?
Ja, also für mich schon, ja. Also ich finde, es ist eine Form der Anpassung, die mir, also ich bin auch auf Twitter und also aber wirklich aus mit weil ich mir denke, gut, also mir ist es schon wichtig, dass Leute die Inhalte lesen, aber ich finde es, also ich würde es lieber nicht so haben.
Weil du vorher, weil wir geredet haben über deine Lemming-Momente, worauf ich eigentlich mehr hinaus wollte, war auch, ob du jetzt, wo du das Buch geschrieben hast, wenn du jetzt durch die Welt gehst und verschiedene Situationen lebst, ob du einfach klarer siehst, quasi ob du mehr unterscheidest zwischen das mache ich jetzt weil und das mache ich jetzt weil und oder ist das, also hat das direkten Einfluss auf, wie du dich durch die Welt bewegst?
Nein.
Eigentlich. Oder es war vorher schon so.
Es war vorher schon eher so, weil es war halt so, dass halt, also meistens, also beim Schreiben, dass du halt das, was halt immer herumschwirrt und jetzt ist es, habe ich es aufgeschrieben und, aber ja, es ist präsent, es ist auch wie beim ersten Buch, also Pathos, also weil du, da ging es ja um die, weil du gesagt hast, wer lauter schreit, der wird gehört. Ja. Da geht es ja genau, in dem Buch geht es genau darum und das ist, also ich versuche schon, also für mich sind das immer zeitlose Themen, die eigentlich eben, also ob sie jetzt, also die kannst du in 100 Jahren, werden in 100 Jahren genauso gelten, nur mit anderen Beispielen, also weil jemand doch gemeint hat, es ist gerade das Thema der Stunde und ich war so, naja, nein, es ist eigentlich
hätte
das Thema jeder Stunde.
Geschadet.
Also ich hätte es auch mit 85 schreiben können, ich hätte es auch mit 15 Jahren schreiben können, also wahrscheinlich, also nicht so, aber inhaltlich, also mit den ähnlichen Gedanken, also ja. Nein, also ich schaue, nein, ich glaube nicht.
Bist du eigentlich streng zu dir? Also siehst du dich als Lemming? Und falls ja, in welchen Momenten bist du da sehr unnachgiebig zu dir oder denkst du dir dann schon auch wieder, das war schon okay, weil oder okay, das habe ich jetzt halt mal irgendwie falsch gemacht?
Nein, ich bin, also ich weiß, ja, das natürlich würde niemand von sich selbst behaupten, dass er ein Lemming ist, glaube ich. Also das ist etwas, was also die wenigsten von sich selbst behaupten würden. Also natürlich würde ich auch sagen, nein, um Gottes Willen, ich bin kein Lemming. Das müssen wahrscheinlich andere entscheiden. Ich glaube, aus dem Arbeitskontext würden sehr viele sagen, nein, ich bin definitiv kein Lemming. Aber ich weiß es, ich weiß nicht, weil ich es muss, es ist wahrscheinlich relativ betrachtet, wahrscheinlich schon. Also ich merke schon, wie unbeschämt sehr viele Menschen durch die Welt gehen. Also auch was die eigene Dummheit und Unwissenheit angeht. Das irritiert mich wirklich. Also dass man voller Stolz sagt, dass man Dinge nicht weiß und auch nicht bereit ist, dieses, also um sich selbst zu bilden, um einfach selbst, also für sich selbst, es geht gar nicht darum, dass es jemanden zu beeindrucken oder so, aber dass man einfach selbst nichts mehr vom Leben will oder einfach eine, okay, das klingt jetzt extrem wie so ein Unternehmercoach, aber eine bessere Version seiner selbst sein möchte. Ja. Und ich glaube, dass man dieses Streben nach, also dieses Streben nach Wissen oder einem anständigen Verhalten ist schon sehr, sehr präsent. Und ja, ich bin schon streng. Also wahrscheinlich bin ich für viele gesehen streng, aber ich finde es jetzt nicht.
Weil ich finde es nämlich interessant, dass, also es gibt so die großen Dinge, wo man weiß, wenn man sich falsch entscheidet, ja, wo es irgendwie leichter ist, sich richtig zu entscheiden, aber es gibt ja ganz viele kleine, wo du das nicht machst, ja, und ich finde, die sind ja eher dann auch die, wo man einfach, was die eine falsche Entscheidung, einmal nicht sagen, zweites Mal dann, und dann irgendwann ist man da drinnen.
Genau, ja. Ja, und dann gewöhnst du dich aber dran, weil du dich schon so oft, weil du es das so oft schon schön geredet hast, dass es eh okay ist oder dass es eh nur eine Kleinigkeit ist, aber es, also eine Kleinigkeit wird dann irgendwann so zu deinem Verhalten. Und also ich bin mir nicht sicher, ob mir all diese Momente immer bewusst sind, also ob ich das dann jedes Mal so als so einen Moment reflektiere, aber es gibt schon, wo ich weiß, ich spüre schon, dass das manchmal nicht okay ist. Also, dass das jetzt nicht mit meinem Kompass ganz, ganz okay ist. Aber ich glaube auch, dass man da nicht nicht übersteuern darf, auch in der Hinsicht, dass du halt, also pick your fights. Mhm. Also, dass du halt deine Kämpfe aussuchst, weil auch nicht wirklich jeder Kampf es wert ist, gekämpft zu werden und auch mit welchem Ziel. Aber ich glaube, ich habe das im Buch, also wo ein paar Soziologen sagen, du bist ja nicht der geborene Retter oder Rebell oder Helfer, aber dass du halt, dass dich diese Momente bestärken. Also wenn du es einmal gemacht hast dann und das positiv, einen positiven Ausgang hatte, dass du es nochmal machst und nochmal machst und dass du quasi aus dem Lemming vielleicht eine Dissidentin wird oder umgekehrt. Und das ist aber für mich dieses, eben wenn du, ich glaube, das ist eben, was du auch gemeint hast, dieses, wenn du Schritt für Schritt, glaube ich, bestimmt es halt dein Verhalten. Also wenn ich immer wieder nachgebe oder immer wieder gegen mein Bauchgefühl agiere, dann wird das irgendwie zu meiner Natur und ich kann es gar nicht mehr irgendwie verändern oder so. Also ich kann es schon verändern, ich glaube, man kann alles verändern. Aber es fällt mir vielleicht dann nicht mehr so stark auf. Und dann werden halt die großen Dinge, die du angesprochen hast, dann kann ich mir dann auch leichter schönreden und sagen, ist ja gar nicht so schlimm.
Was ich auch interessant fand, war in deinem Buch, dass du schreibst, dass uns quasi die Anpassung an sich schon von Kind an begleitet. Und es fällt mir jetzt bei meinem Kind auch auf, dass dieses, dort wo man halt aufwächst, diese Regeln, diese Norm, die gilt. Ja? Das heißt, die wird mal irgendwie so akzeptiert, weil das Kind weiß ja nicht, ist das richtig oder falsch. Mhm. Ja? Und das heißt, man gibt ja einen wirklich großen Teil davon auch schon mit den Kindern. Wie wichtig, glaubst du, ist das? Also für ein späteres Lemming-Dasein.
Ja, ich habe mir da versucht, immer Erklärungen aus der Philosophie zu holen, weil die alle gemeint haben, also weil sich viele schon die Frage gestellt haben, woher kommt diese Unterwürfigkeit des Menschen und das so Etienne de la Boétie, aber auch im Simone de Beauvoir und Hannah Arendt, alle sagen halt, dass dieses das ist mit der Erstbeziehung, die wir als Menschen mit unserer Umwelt eingehen und diese Erstbeziehung ist mit unseren Eltern und dass die halt durch dieses also wir sind halt abhängig von denen und damit beugen wir uns dieser Autorität, von der wir abhängig sind, weil wir sonst nicht überleben würden. Und gleichzeitig sagen, also gerade de Beauvoir und Hannah Arendt sagen halt auch, dass okay, aber das ändert sich dann spätestens in der Pubertät, wo man dann beginnt zu reflektieren und dann löst, entweder man löst sich davon oder man löst sich nicht. Ich finde immer so, ich glaube, also dass es mir einfach also zu deterministisch ist, wenn wir sagen, okay, das ist in unserer Kindheit angelegt und das lässt sich dann nicht mehr ändern und von da an sind wir extrem autoritätshörig oder extrem rebellisch. Ich glaube nicht, dass das ich weiß nicht, ich denke, dass durch die Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens machen, dass ich das, also ich glaube, ich habe so eine Vorstellung von Menschen, dass es sehr selbstbestimmt und mündig ist und dass er dass er diese Entscheidung treffen kann. Natürlich prägt ihn das alles, aber er kann trotz seines Elternhaus oder trotzdem dem Verhalten, das er dort gelernt hat oder gelebt hat, dass er sich trotzdem emanzipieren kann, immer.
Wie sehr hat dich eigentlich, also du schreibst in deiner Danksagung ein Danke an deine Eltern, wie sehr, die sind Exil-Iraner, hat dich das geprägt? Also wie sehr hat dich dein Zuhause geprägt und auch ihre Geschichte?
Genau, so wie dein Sohn also geprägt ist durch euer Zuhause, hat das natürlich auch meins geprägt, aber sie sind halt extrem, also ich hatte das Glück, von extrem großen Humanisten erzogen worden zu sein, die halt echt sehr einen sehr klaren Kompass haben und auch sehr klar danach gelebt haben und auch, aber nicht, und das habe ich auch in der Danksagung geschrieben, aber niemals anmaßend waren oder arrogant und das anderen übergestülpt haben. Also, also sie hatten immer eine große Gnade gegenüber der Fehlbarkeit des Menschen und auch immer eine große Ironie. Und das fand ich, also ich werde dem nicht gerecht, weil ich finde, sie leben das in einer wirklichen Einzigartigkeit, die ich nirgendwo sonst niemanden erlebt habe. Und das ist für mich immer eine, also ich sage auch immer so, es ist, selbst wenn sie nicht meine Eltern wären, also hätte ich so eine Bewunderung und so eine Anerkennung für ihr Leben und ihr Verhalten, das.
Wow, oh, schön. du bist seit vielen Jahren Journalistin. Mhm. Du hast auch in anderen Ländern gearbeitet oder studiert und gearbeitet, in den USA, der Schweiz. In dem Buch analysierst du stark den Arbeitsplatz als Ort, also als ultimativen Ort der Unterwerfung. Was hast du da rausgefunden?
Genau, also der Arbeitsplatz war mir insofern wichtig, weil Fragen der Anpassung und Unterwerfung sind immer Fragen, also da geht es immer um das nackte Überleben. So wird es ja immer argumentiert, warum wir gewisse Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Wir tun es, um zu überleben in letzter Konsequenz. Und gerade das Buch ist ja, also die Adressaten des Buches sind Menschen, die in friedlichen, stabilen, reichen Demokratien leben. Und die nicht so oft die Waffe an die Stirn gehalten bekommen, weil irgendeine Diktatur sie dazu zwingt, sondern wirklich...
Oder die, wenn sie mal Nein sagen, nicht unbedingt gleich
eingesperrt werden oder genau. So. Genau, also das und deswegen da dachte ich mir, aber der einzige Ort, wo dieses Gefühl für die meisten besteht, ist am Arbeitsplatz, dass sie das Gefühl haben, dass hier geht es irgendwie um alles. Es geht um dein Einkommen, es geht um deine Zukunftsperspektive, es geht um deinen Lebenssinn, es geht um deinen Status. Und wenn das irgendwie gefährdet ist, musst du das unter allen Umständen verhindern. Und deswegen ist es auch für mich so ein erpressbarer Ort in gewissermaßen. Also dass du eben dieses wie klein der Mensch wird im Angesicht eines Lohnzettels oder einer Anstellung oder einer potenziellen Kündigung. Und ich fand das schon interessant, dass also gerade eben dadurch, dass ich schon in einigen Unternehmen gearbeitet habe, also auch im Ausland, also wie sich dann Menschen dadurch verhalten, also gerade wenn man so eine Hire and Fire Culture, also wie in den USA, aber auch sehr stark in der Schweiz erlebt, also wie das Verhalten der Menschen prägt, wie sich gegenüber Kollegen verhalten, wie sie sich gegenüber Vorgesetzten verhalten. Und das ist ja auch, ich glaube, das kann man dann als große Kapitalismuskritik oder was auch immer dann verstehen, aber natürlich macht das einen Unterschied, ob ich Freelancer bin oder ob ich selbstständig bin, ob ich angestellt bin, ob ich befristet angestellt bin oder ob ich unbefristet angestellt bin, in welcher Position ich dann als Angestellte bin. Bin ich eben ganz jung, bin ich mittleres Management. Also das hängt alles, also wie meine Position ist und dementsprechend verhalte ich mich dann auch. Und das fand ich irgendwie wichtig, dass, weil mich das einfach, also ich glaube, das hat mich irgendwie so umgetrieben, weil ich halt irgendwie mit so gewissen Idealen aufgewachsen bin, dass man gerade auch im Journalismus, wo man ja sehr freigeistig und sehr progressiv und man schreibt ja permanent gegen Ungerechtigkeiten oder für ein gewisses rebellisches Mindset und dann bist du aber in Unternehmen, die das überhaupt nicht leben oder halt, das fand ich irritierend, weil ich halt, wenn du den Vergleich hast, wo Journalisten halt eingesperrt werden für ihre Arbeit und dann hier geht es halt darum, ob du einmal den Chef widersprichst und nicht mal das schaffst, so, dann ist das halt ein Armutszeugnis.
Gleichzeitig ist das, wie du es vorher schon gesagt hast, das Lemming-Dasein ja auch irgendwie an der Position geknüpft. Also es sollte es nicht sein, aber natürlich spricht es sich leichter. Oder im Widerstand, also wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Verkäuferin beim Billa bist oder so, die alleinerziehend ist mit zwei Kindern, da ist sehr viel von dir verlangt, wenn du jetzt die sein sollst, die dem Chef die Stirn bietet, während eben andere es viel leichter haben, also Journalisten gerade, die ja quasi dann eben in edlen Leitartikeln und Kommentaren dazu aufrufen.
Genau, die dann sagen, so bitte, genau, leiste Widerstand oder sag doch mal was. Und ich denke mir so, ja, das sagt sich aus deiner Position halt leichter. Jetzt frag mal kurz deine Praktikantin oder deinen Praktikanten, ob er das so leicht macht oder so. Also allein schon im eigenen Betrieb. Aber ja, genau, das meinte ich auch, dass man weil einige auch diesen gemeint haben, die Unterdrückten willigen quasi in ihre Unterdrückung ein und dass quasi das jetzt mein Appell ist, dass jetzt eben die Biller, die Supermarktverkäuferin, dass die jetzt quasi den großen Widerstand anführt oder so, das ist es überhaupt nicht. Also es sind die Satten und Sicheren, die sich aufraffen müssen, nicht die ohnehin schon quasi mit anderen Dingen ihre Energie verschwenden müssen. Und gleichzeitig tun sie es aber auch. Also gerade die marginalisiertesten Menschen sind die oft den Widerstand anführen und die oft für Veränderung sorgen.
Aber das heißt, gibt es für dich Abstufungen im Lemming-Sein? Also sowohl im Hinblick auf die Situation, aber auch im Hinblick auf den Beweggrund?
Ja, grundsätzlich schon. Ja. Also ich glaube, ich habe immer ein bisschen die Befürchtung, dass ich dann wie so eine hohe Priesterin sage, so, du bist ein schlechter Lemming und du bist ein guter Lemming und du bist ein halbwegs akzeptabler, aber auch nicht wirklich.
Deswegen habe ich dich eingeladen, sollen wir es? Wir wollen dein Urteil hören.
Also, ja klar, also das mache ich gesagt, nein, aber eben das meine ich, also es gibt halt ein Spektrum. Also die Frage ist halt, ich glaube, das meinte ich auch mit am Anfang, als ich gesagt habe, dass die Anpassungen, die zum Neutralisieren des Menschseins führen, dass ich halt immer Sorge habe vor den noch akzeptablen Lemmingen, die dann zu den inakzeptablen werden, die dann dafür sorgen, dass wir dann eine gespaltene Gesellschaft haben, die dann zu den größten Grausamkeiten führen können, die dann zu einem Genozid führen können. Und das ist es. Also ohne dieses Herr an Ermöglichen ist vieles nicht möglich. Und darum ist mir vielleicht die Sensibilisierung auch des eigenen Verhaltens wichtig, also zu was man eigentlich alles fähig sein kann, wenn man nicht aufpasst.
Ich fand, du hast im Buch eine Szene, die ich auch total interessant fand, und zwar die, als Angela Merkel 1991 in einem Fernsehinterview angesprochen wurde auf ihr Statement, Anpassung ist das Menschenrecht der Schwachen. Und also der Moderator will von ihr wissen, wie sie, die in der DDR aufgewachsen ist, es so mit der Anpassung hielt. Und sie sagt, ja, natürlich waren da 70% Opportunismus dabei. Ja. Und total interessant, oder? Dass sie das so offenkundig zuggibt.
Ich fand, genau, deswegen habe ich es auch gebracht, weil ich mir gedacht habe, es sagt ja niemand. Es sagt ja kein Mensch, dass ich jetzt, also 70% Opportunismus sagt, natürlich. Das ist so mit so einer, und ich fand das extrem charmant und auch irgendwie, ja, also und ich glaube, das würde auch vielen Menschen generell helfen, wenn man diese Dinge auch viel transparenter zugibt. Also das hat was viel Wahrhaftigeres. Also dann hat man nicht den Eindruck, dass alle etwas aus Überzeugung tun und
ja, und man kehrt es vielleicht auch nicht unter den Teppich und schämt sich nicht so dafür, sondern schärft vielleicht eher sogar den Blick.
Genau. Also, dass man auch vielleicht weiß, okay, und vor allem, ich bin ja insofern, glaube ich ja, das ist das ja auch immer, gerade bei Regimen, so eine Chance, wenn Menschen sagen, sie machen aus Opportunismus mit, weil dann kann es in die eine oder in die andere Richtung gehen. Also, das heißt, die fallen schnell vom Glauben ab, weil sie nie dem Glauben angehört haben. Und während jemand, der halt wirklich überzeugt ist von einer Ideologie und viel schwieriger von einem Regime quasi abzubringen ist.
Ich fand es auch interessant, ich weiß nicht, ob das ein Aspekt in deiner Arbeit ist oder war, aber ich habe mich gefragt, ob man das nicht auch geschlechterspezifisch ableiten kann. Also Angela Merkel ist eine Frau, die in einer Männerwelt, in einem Patriarchat, in dem wir leben, sich durchaus anpassen musste, um zu diesen Positionen zu kommen, zu denen sie kommt. Ist das irgendwie, war das Thema für dich auch quasi?
Ja, in der Recherche schon. Also Manon Garcia hat das, das ist jetzt mit Simone de Beauvoir durchgespielt, aber sie hat genau die Unterwerfung der Frauen, also dass das nochmal was Eigenes ist. Mir war das dann, also ich habe dann immer die Sorge gehabt, wenn ich es zu stark auf den Gender-Aspekt beschreibe, dass dann Menschen sich sehr schnell dann sagen, ich bin ja keine Frau und deswegen trifft das auf mich nicht zu und damit ist die Sache gegessen. Also ich hatte so einen, ich wollte, dass sich so viele Menschen wie möglich wiederfinden. Aber es wird mit Unterschied, also ja, also es ist gerade, also ich habe es ja auch am Arbeitsplatz nochmal, also kurz die Gender-Perspektive aufgegriffen, also gerade dieses im berühmten Boys Club mitmachen wollen, also was da an Tipps und Ratschlägen gegeben wird, also von Coaches, die sagen, sie müssen ein paar Oktaven tiefer sprechen, weil sonst werden sie nicht ernst genommen, bis hin zu tragen sie Männerparfum, damit sie die Leute irgendwie täuschen, weil dann fühlen sie sich irgendwie, genau, und gleichzeitig können sie dann aber auch einen Lippenstift tragen, weil dann werden sie ganz verwirrt und dann haben sie auf ihrer Seite, also diese ganzen, also gerade so Coachings für Frauen, die in Karriere machen wollen und Führungspositionen aufsteigen wollen, ich finde das extrem spannend, ich fand es halt auch, und wahrscheinlich wirkt es auch, ich habe keine Ahnung, aber ich es hat mich auch belustigt, weil sie reden ja dann immer so, als ob, was sagen sie immer? Sie sagen immer, sie müssen, also es ist so, als ob sie den Status quo ist eine Männerwelt, wie so ein fremdes Gebiet, also wie ein Land,
ach so, und
dessen
wie man
Sprache
sich,
man lernen muss. Okay. So wird es bezeichnet. Und ich bin dann halt schon, beim ersten Bild steige ich dann halt schon aus, weil ich es halt nicht so sehe. Und aber auch gleichzeitig mit dem Gedanken, und warum muss ich mich da jetzt anpassen? Also warum muss ich mich an Dinge anpassen, die ich verabscheue und dumm finde. Also, und das Ding ist halt auch, ich habe dann mit Organisationssoziologinnen und auch Gruppendynamikern gesprochen, weil ja dieser Gedanke dann vorherrscht, dass wenn Frauen oder marginalisierte Gruppen dann in Führungspositionen kommen, dass sie halt sagen, okay, ich passe mich halt so lange an in dem Unternehmen und wenn ich dann an der Spitze bin, verändere ich alles, dass das de facto eine Illusion ist, weil ich mich ja so lange angepasst habe und das, diesen Geist des Unternehmens schon so lange internalisiert habe, dass ich dann an der Spitze jetzt nicht die großen Veränderungen mache. Deswegen, glaube ich, haben auch sehr viele gerade, was Frauen in Führungspositionen angeht, extreme Enttäuschungen. Also weil man dann halt die Erwartung hat, na jetzt wird sich das Ding ändern. Aber in Wirklichkeit ändert sich das gar nicht. Es hat sich halt nur das Geschlecht oben geändert. Aber in Wirklichkeit ist
das... Auch interessant, ja. Vielleicht auch, weil man dann, wenn man dann oben angekommen ist, auch Sorge hat, es wieder zu verlieren.
Es zu verlieren.
Gibt man die Anpassung auf.
Genau, es zu verlieren und vielleicht auch dieser Gedanke, man hat ja jetzt so viel geleistet, die anderen sollen jetzt auch so viel leisten. Ich habe keine Ahnung, was da für Ideen, also... durch den Kopf gehen. Aber es war schön, dass das irgendwie erklärt wurde, auch von Organisationssoziologen und so.
Wir haben es eh vorher schon angesprochen, Nationalsozialismus. Du bringst in dem Buch ein paar historische Beispiele, den Genozid von Srebrenica. Quasi, dass der Mensch in einem gewissen Umfeld recht schnell bereit ist zu gehorchen und auch grausame Dinge zu tun. Und du bringst da ein total interessantes Beispiel von Hamburg. Mhm. Vielleicht kannst du es kurz erklären.
Genau, das Hamburger Reserve Polizeibataillon 101, ja. Das ist so ein beliebtes Feld der Täterforschung. Das waren knapp 500 Männer. Quasi unter Anführungszeichen ganz normale Männer, also das waren keine eingefleischten Nazis oder Sadisten, ja. Sondern eben Hafenarbeiter, Friseure, Unternehmer. Und die haben zwischen 1939 bis 1943 trotzdem, obwohl sie so normal waren, tausende Juden ermordet. Und nur ein Dutzend hat sich geweigert, damit zu machen. Und viele haben sich halt gefragt, wie aus diesen ganz normalen Männern halt diese brutalen Mörder werden konnten. Und die Erklärung habe ich jetzt weniger als die Erklärung, warum sich diese wenigen geweigert haben. Also es gibt ein Statement von Heinz Buchmann gefunden, der auch Teil dieses Bataillons war und der nicht mitgemacht hat. Und er hat halt gemeint, dass ich war halt älter als die meisten. Ich wollte nichts mehr werden, im Gegensatz zu den jüngeren Kompaniechefs, die halt die nicht Reserveoffiziere waren, aber die halt regulärer Teil des Bataillons waren. Und ich hatte halt Krieg und diese Situation nicht als Karrieresprungbrett empfunden, sondern halt als etwas, das er jetzt durchstehen musste. Und deswegen konnte er jetzt auch, also jetzt nicht, dass das ein Held war, er versucht sich jetzt nicht als Rebell zu inszenieren, aber es fand es ein interessanter Aspekt und deswegen passt die Parallele auch, glaube ich, zum Arbeitsplatz so gut, dass man sagt, wenn du irgendwo gefestigt bist und angekommen bist und nicht jetzt den Anspruch hast, jetzt irgendwie jemanden in den Arsch zu kriechen, damit du aufsteigst und dann tust, was der sagt und gehorchst, dann fand ich das, dann hat das schon, dann ist das, glaube ich, schon sehr, sehr bezeichnend.
Aber ich finde es auch sehr arg, dass quasi in dem Fall der Beweggrund oder die Karrieremöglichkeit sticht quasi die moralische, das moralisch, was moralisch richtig ist.
Genau, genau.
Weiß ich ja auch. Also wie kann das eine, wie, also dass Menschen offenbar hier so gewichten, dass ich töte jetzt einen anderen nicht, weil es bringt mir für meine Karriere nichts. Nicht, weil es falsch ist.
Genau, ja. genau. Er hat es auch nicht so genau. Es war jetzt nicht so, also das gar nicht jetzt so extrem human begründet oder so. Oder vielleicht hat das eh getan, das, was überliefert ist, hatte ich. Also da waren jetzt keine Statements. Aber das fand ich auch so interessant, dass das war auch aber eine Möglichkeit, auch in der Nazi-Zeit, sich aus diesen Befehlen quasi zu befreien. Also ich, selbst Heinrich Himmler soll gesagt haben, also dass er irgendwie Mitgefühl mit seinen Nazis gehabt hat, als er gesagt hat, naja, wir müssen aufpassen, dass unsere Männer nicht am Gemüt verrohen. Mhm. Also wenn sie das nicht machen, aufgrund von Gewissensgründen nicht machen können, sollen sie versetzt werden oder in den Urlaub geschickt werden. Aber sie durften halt nicht sagen, ich mache etwas nicht, weil ich mit den Juden sympathisiere oder weil ich gegen den Nationalsozialismus bin, sondern weil ich, sie mussten irgendeine schwammige Formulierung finden, die irgendwie sie als feig und inkonsequent darstellt, aber nicht unbedingt als eine Art Widerstandskämpfer oder Verräter gegenüber der Ideologie oder des Regimes. Und offenbar gab es diese Freiräume.
Glaubst du, hängt das Lemming-Dasein auch ein bisschen daran, wie sehr man in der Lage ist, Mitgefühl und Empathie zu empfinden?
Ja, ich denke schon. Ich denke, wenn man, ja, definitiv, also wenn du dich in die Position eines anderen versetzen kannst und eben dieses Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest, dann ist automatisch, glaube ich, schon mal eine Hemmschwelle da oder eine Schranke oder ein kurzes Innehalten. Also, ja, ich denke schon.
Glaubst du eigentlich, dass die Österreicherin der Österreicher prädestiniert ist für das Lemming-Dasein? Also, hast du dich damit beschäftigt, irgendwie so diese, ja.
Ja, also das meinte ich mit der Intention, warum ich es gemacht habe, also ob ich eben die Nachkommen von Tätern und ermöglichen. Ich weiß nicht, ob sie prädestiniert sind, aber ich kenne halt die österreichische Gesellschaft am besten. Aber gut, ich habe es auch in der Schweiz sehr stark erlebt. Also da hat es mich auch extrem irritiert, wie also diese Art von Autoritätshörigkeit. Und ich habe schon den Eindruck, dass, ich weiß nicht, ich habe in satteren Demokratien den Eindruck, dass das stärker ausgeprägt ist, weil irgendwie, ich kann nicht ganz erklären. Also natürlich könnte ich jetzt sagen, gut, also mit der Geschichte, also aber ich würde es eben dadurch, dass ich jetzt auch den Vergleich in der Schweiz, aber auch in Deutschland, also gerade wenn ich habe nie in Deutschland gelebt, aber den Umgang da, also wie autoritätshörig in Redaktionen agiert wird, ist so erschreckend. Ich erschüttert, also wie viel Angst man da hat. Und dann habe ich aber den Vergleich zu einer Teheraner Redaktion, wo Leute im Gefängnis landen und wo sich Chefredakteure vor ihre Leute stellen, ja, und wo sich Kollegen vor ihre Leute stellen, weil es halt um was geht. Und das ist dann halt das für mich, was ich gelebt sehen möchte. Das ist die Art von Haltung, die ich dann, das mag dann halt streng sein, dass ich dann halt sehr viele dann nicht ernst nehmen kann, wenn sie dann halt edle Leitartikel schreiben, weil ich mir denke,
ja,
du wirst niemals den Beweis, also du wirst niemals diesen Ansprüchen selbst gerecht werden.
Vielleicht ist es aber auch, weil die Leute glauben, sie machen, also weil es eben nicht hart auf hart geht, dass sie glauben, sie machen eh keinen Unterschied, oder es macht vielleicht eh keinen Unterschied, ob sie da jetzt irgendwie ihre Stimme erheben oder nicht. Oder ist es, glaubst du, Bequemlichkeit? Es ist
Bequemlichkeit, glaube ich, mehr. Und es ist mehr auch, und ich hoffe, dass niemals der Beweis erbracht werden muss in Österreich, dass sie niemals standhalten müssen mit ihren Prinzipien, die sie verleugnen. Weißt du, also ich wünsche mir, dass das nicht passiert. Aber wenn es mal soweit sein sollte, weiß ich halt nicht, wie weit, weil man halt auch irgendwie, aber vielleicht brauchen sie dann einfach die Übung, dass sie dann halt vielleicht nach einem halben Jahrzehnt oder so totalitärem Regime, dass sie dann vielleicht doch wieder etwas widerstandsfähiger und wehrhafter werden. Ich möchte nicht, dass dieses Szenario gelebt werden muss.
Du bist freie Journalistin und Autorin schon relativ lange. Hast du das Gefühl, dass dich das ein bisschen freier im Kopf macht? Oder auch anders gefragt, was magst du? Oder plus die Frage, was magst du an deinem Job?
Also ich glaube, die Strukturen mag ich nicht, nein. Also ob ich jetzt frei oder angestellt ist, es spielt natürlich als Angestellte, wenn du anerkannt bist und einen Freiraum hast, dann ist das die beste Möglichkeit. Es ist wahrscheinlich das Einhorn in den meisten Fällen. Ja. Aber nein, den Job finde ich, also nach wie vor ist wahrscheinlich Journalismus einer der schönsten Jobs, die man sich vorstellen kann, weil wir das größte Privileg haben. Wir können mit allen Menschen über alles Mögliche reden. Also wenn sie noch mit uns reden. Aber und das halt mit aus unserer Linse dann halt irgendwie beschreiben, was wir da erlebt haben. Aber ob ich freier im Kopf bin. Ich glaube nicht, dass ich unfreier war, als ich angestellt war. Aber das war was vielleicht, also ich glaube, das war irritierend für manche. Das Freisein, das hat mit dem eigenen Kompass zu tun, wie man gegenüber zu Autoritäten steht. Also für mich, ich habe einen gewissen Respekt vor intellektuellen Autoritäten, also die ich auch und auch intellektuell und humanistisch, also die es dann auch in einer gewissen Menschenliebe leben, und das ist so selten, also das ist mir so selten begegnet, dass das nie in dem Maß passieren wird, dass, also nur weil jemand eine Chefin oder ein Chef ist, bekommt er nicht automatisch meinen Respekt. Also man muss sich den schon leisten, also irgendwie erarbeiten. Und auch umgekehrt, also, und das ist ja im Prinzip ein, also das hoffe ich, deswegen war mir das auch im Buch so wichtig, weil ja bei mir, also ich habe diese Karikatur erwähnt von den, also ich erkläre sie kurz, es sind 9 Männer im Anzug, in der Uniform, ganz einfach angezogen, und sie zeigen alle auf die Person, auf den Mann hinter sich quasi, und am Ende gibt es einen Sarg, und auf diesem Sarg ist der Name Hitler geschrieben, und als Ausspruch steht, er hat es mir doch befohlen. Und das ist dieses typische, okay, ich gebe die Verantwortung ab. Mir ist immer wieder aufgefallen im Arbeitskontext, wie oft immer der Satz gekommen ist, aber der Chef hat doch gesagt. Und ich halt sehr allergisch auf diesen Satz reagiere, weil ich ihn für gefährlich und dumm halte. Und man muss es halt begründen können. Also es geht nicht darum, dass man per se im Widerstand ist zu jeder Entscheidung, aber man muss, wenn man nicht man muss sie begründen können. Also, und auch als jemand, der sie übermittelt, auch im mittleren Management, also muss sagen, muss dafür einstehen können oder nicht und erklären können, warum. Und das passiert mir, glaube ich, zu selten. Und das hat vielleicht, und das, da ist eine Autoritätshörigkeit, die halt verknüpft ist mit einer Denkfaulheit.
Ja, und man sollte sich halt immer dessen bewusst sein, dass würde es auf mich zurückfallen, könnte ich dann mit gutem Gewissen sagen, ja, ich habe das weitergegeben, weil ich der Meinung bin, dass es richtig ist.
Genau. Oder ich sage, oder zumindest so ehrlich sein, dass ich sagen kann, ich finde diese Entscheidung ebenso dumm.
Okay, ja.
Und aber wir müssen das tun, weil das quasi, keine Ahnung, die ökonomischen Bedingungen sind. Das finde ich auch noch irgendwie.
Also einfach viel wacher.
Viel wacher und auch einfach einen ehrlicheren Umgang, weil natürlich gibt es Zwänge und Bedingungen und man kann nicht gegen jede ankämpfen, aber einfach eine gewisse Ehrlichkeit, anstatt zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir das so machen. Ja. Möchte man in diese Position als Vollstrecker, dass so viele so freiwillig akzeptieren, also sich in dieser Position zu sehen. Also ich frage mich dann immer, wo ist der eigene Stolz?
Wobei das ja auch total interessant ist, würdest du die Menschen fragen, dann würde der Große sagen, er ist natürlich nicht ein Handlanger. Ja.
Nein, natürlich nicht.
Auch sehr interessant. Soll man es, wie bleibt man wach? Also wie in all den kleinen Momenten, wie schaffe ich es, so in mich reinzuhören, dass ich spüre einfach auch, ja, nein. Oder zumindest, wenn ich mich falsch entscheide, dass ich das spüre und das auch weiß. Wie schafft man das?
Oh Gott. ich bin sehr schlecht in Ratschläge geben, weil ich mir denke immer so, wie ich schon gesagt habe, ich halte Menschen für sehr mündige Wesen und hoffe, dass sie das selbst irgendwie, ich glaube, sie wissen es doch. Also einfach dazu, also das mehr dieses dazu stehen oder mehr, oder halt einfach zugeben, wenn man es nicht ist, weißt du, damit sich vielleicht die anderen nicht so allein fühlen dabei.
Ich habe ja vorher gesagt, dass mir schlecht ging, nachdem ich das Buch gelesen habe, ein bisschen, weil diese Außenseiterrolle. Und was aber auch noch dazu kam, auch eine Lehre, die ich mitgenommen habe, die ich auch sehr spannend finde. Durch diese frühe Ausgrenzung habe ich auch relativ früh gelernt, alleine gut zurechtzukommen. Und du schreibst in deinem Plädoyer am Ende des Buchs, dass man sich sozialen Zusammenhängen und Gruppen nicht voll und ganz hingeben soll, sondern eben den Mut haben soll, sich aufzulehnen, auch wenn man dann mal riskiert, damit alleine zu sein. Und das finde ich total interessant, diese Verbindung. Also wenn man begreift und sieht, dass das Alleinsein nicht das Allerschlimmste ist, was mir passieren kann, bleibe ich vielleicht auch ein bisschen wacher.
Mhm, genau, also ich finde es schön, dass du das als Erfahrung auch gebracht hast, weil genau darum ging es, dass du nicht, wenn du nicht Teil eines großen oder kleinen Wirs bist, dass das nicht das Schlimmste ist. Und deswegen du halt auch, also weil ich finde gerade das Thema Einsamkeit und Alleinsein ist ja extrem stigmatisiert. Aber das ist auch, nicht, dass es eine Chance ist, weil ich finde immer diesen Ausdruck Chance, das hat immer so, es muss ja was Produktives im Alleinsein sein. Nein, es ist zermürbend und mühsam und natürlich möchte man das nicht unbedingt. Aber es ist auch nicht das Schlimmste der Welt und deswegen bist du dann auch nicht so erpressbar von Gruppen und Ideologien und Parteien, die dann sagen, wenn du dich nicht uns anschließt oder wenn du nicht mitmachst, dann bist du allein und du stehst ihm aus. Und wenn du dann sagst, so what?
Ja, oder zumindest okay, aber damit kann ich umgehen.
Damit kann ich umgehen und es ist nicht, das wird mich nicht umbringen. Also es wird schon, und vor allem, natürlich, aber es ist halt immer die Frage, wie lange es temporär ist oder nicht. Aber ich glaube schon, dass das ein Gedankenexperiment ist, das mit dem ich was anfangen konnte. Also ja.
Weil es ist total schlüssig, aber ich wäre nicht auf diese Verbindung gekommen überhaupt. Ja. Du hast irgendwo in einem Interview auch, glaube ich, ein Beispiel gebracht von einer iranischen
Friedensnobelpreisträgerin, die Nargis Mohammadi. Sie hat, wurde ja immer wieder eingesperrt für ihr Engagement und sie wurde auch, es kam auch sehr oft in Isolationshaft. Also und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, über die weiße Folter, White Torture. Und da gibt es eine Passage, wo sie, und es ist extrem zynisch und traurig, also wenn sie das so sagt, aber ich konnte dem halt auch viel abgewinnen, wo sie gemeint hat, ja, wäre ich nicht so ein geselliger Mensch gewesen und hätte ich zu Hause das Alleinsein geübt, dann hätte ich vielleicht die Isolationshaft auch besser ausgehalten. Und das ist ein furchtbarer Satz. Also und man denkt sich halt auch, dass man halt in einem Land lebt oder wo man Isolationshafttraining zu Hause macht, damit man, weil man weiß, es könnte einem irgendwann passieren, aber gleichzeitig ist es aber dieses, dass du nicht gebrochen werden kannst dann oder dass du dich damit und das sind aber Gedankenexperimente, die sich gerade Menschen in Diktaturen halt schon stellen. Also das wie bewahre ich meine Sanity und wie bewahre ich mich selbst und auch ich glaube Hertha Müller sagt das auch mal in einem ihrer Essays, wo sie sagt, wie schaffe ich es gegenüber dem, der mich verhört, quasi ich selbst zu sein und eben nicht gebrochen zu werden und eben sich selbst treu bleiben und.
Von dem sind wir eh weit entfernt, aber trotzdem gut, wenn wir uns auch ein bisschen durchleuchten, glaube ich.
Ja.
Okay. Ja. Liebe Solmaz, danke schön, dass du da warst.
Danke dir für das Gespräch, merci.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Und wenn ihr, was ich hoffe, jetzt auf die Inhalte von Solmaz neugierig geworden seid, dann lege ich euch ihr Buch Untertan sehr ans Herz. Es ist erhältlich in jeder gängigen Buchhandlung. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.